Kühe wanderten in den Wald.
Krishna stand auf von seinen Kuhhirtenfreunden und sagte, erst ruhig weiter, ich werde die Kühe zurückbringen. Und als er zurückkam, sah er, dass seine Freunde nicht mehr da saßen. Brahma hatte sie, als er sich um die Kühe kümmerte, alle samt entführt, gekidnappt und an einem weit entlegenen Teil des Universums in einen mystischen Schlummer gelegt. Dann kam Brahma ein zweites Mal zurück und raubte die ganzen Kühe und brachte auch sie weg. Und kam dann ein drittes Mal, um zu sehen, was Krishna nun ohne seine Freunde und ohne die Kühe machen würde. Was tat, als er zurückkehrte, sah er, dass alle Kühe da waren und alle Freunde, die Krishna gerade entführt hatte. Er sagte, was, ich hab die doch gerade weggeschafft. Er ging also noch einmal schauen und tatsächlich die Kühe und die Kuhhirtenjungen lagen in einer Höhle, in einem weit entlegenen Platz im Universum. Doch als er zurückkam nach Vrindavan, waren all die Jungen da und auch die Kühe. Und diesmal sah er, was das für Jungen und Kühe waren, die jetzt in Vrindavan waren. Die wandelten sich nämlich um in Vishnu-Formen. Jeder einzelne Junge wurde ein Vishnu, jede einzelne Kuh ein Vishnu. Das ist eine Erscheinungsform Gottes. Und so verstand Brahma, mein lieber Schwan, er hat nämlich einen Schwan, auf dem er fährt. Krishna hat sich gerade in die von mir gestohlenen Kuhhirtenjungen und Kühe erweitert. Er ist tatsächlich nicht ein gewöhnlicher Junge. Und dann sah er plötzlich, wie von diesen Vishnus die ganzen Universen ausgingen. Und er erkannte Krishna als seinen Herrn an, der letztendlich die Universen geschaffen hatte und Brahma lediglich die Möglichkeit gegeben hatte, sie einzurichten wie ein Innenarchitekt. So Brahma dann, der also zur Erkenntnis gekommen ist, sprach zu dem Zeit ein Gebet, was eben für diese Hauseinweihung so signifikant ist. Er sagte, Tavat raghadayoste nas, Tavat kara griham griham. Ne? Griha pravesha haben wir heute. Griham griham. Tavan mohon gri nigadho, yavat krishna nate janaha. Mein lieber Herr Krishna, wenn die Menschen nicht deine Geweihten werden, werden ihre materiellen Anhaftungen und Wünsche Plünderer bleiben. Ihr Zuhause werden Gefängniszellen sein und ihre zuneigungsvollen Gefühle für andere wie Eisenketten an ihren Füßen. Also, Brahma sagt, wenn jemand sich dir nicht hingibt und ergibt, so wird er von materiellen Anhaftungen heimgesucht werden und von materiellen Wünschen, die nichts anderes sind als Diebe, Strauchdiebe, die uns das Wertvollste, was wir haben, rauben. Materielle Wünsche rauben uns zunächst einmal das Unterscheidungsvermögen, was wichtig ist und was unwichtig ist für unser Leben. Als nächstes rauben uns unsere materiellen Wünsche die Entschlossenheit, die wir so bitter nötig haben auf dem spirituellen Weg. Und materielle Wünsche rauben uns letztendlich unser spirituelles Glücksgefühl. Das muss man so sagen. So sagt Brahma hier, nur bei einem spirituellen Menschen sind seine Wünsche nicht Diebe, denn sie sind spirituelle Wünsche, die ihm nicht sein spirituelles Glücksgefühl rauben. Nishinga Priya hatte mir gesagt, wie sie den Umzug gemacht hatte, von der alten Wohnung in diese Wohnung. Sie hatte gesagt, dass sie so viele Dinge beim Umzug entdeckte, die eigentlich nicht wichtig waren und diese entweder weggeschenkt oder auch weggeschmissen hat. Sie hat festgestellt, wie viel sie angesammelt hat in der kurzen Zeit der letzten Wohnung. So ein Umzug bringt einen zum Aufräumen im Leben. Und es gab einmal einen spirituellen Menschen, der wirklich erfuhr, wie seine materiellen Wünsche ganz unerkannt und ganz gemein zu Strauchdieben seines spirituellen Glücks wurden. Es war ein junger Mönch, so wie Gaurahari oder Keshava. Ich nehme mal an, du bist zwischen 20 und 30, so in dem Alter, war also dieser junge Mann in die Weite des Himalayas aufgebrochen, um dort Entsagungen und Bußen zu machen und zu meditieren. Er hatte als seinen Besitz nur zwei Leintücher, mit denen er sich bekleidete. Und meistens machte er es so, dass er das eine Leintuch anhatte und das andere dann wusch und trocknete. Und eines Tages, als er das getrocknete oder saubere Leintuch anziehen wollte, sah er, dass eine Maus entscheidende Stücke davon weggeknabbert hatte. Er zog es trotzdem an, man braucht ja nicht schick auszusehen als Mönch, und wusch das Alte, und was getragen war, und sah auch am nächsten Morgen, dass die Maus schon wieder davon geknabbert hatte. Jeden Tag hat sich sein Besitz also entscheidend verringert. Was mache ich bloß da? Oh, sagte er, ich frage mal einen Farmer. Ein Bauer kam vorbei und der Mönch fragte ihm um Rat. Ich bin hierher gekommen, um zu meditieren und die Gita zu lesen, aber die Mäuse, und erzählte ihm dann. Der Farmer sagte, sehr einfach, du brauchst eine Katze. Die kümmert sich um die Mäuse. Kannst du mir bitte eine Katze geben? Natürlich, ich habe viele davon. Aber damit war es nicht getan, denn die Katze wurde unruhig und strich um die Beine des Mönches und miaute. Und der Mönch kam aus seiner Meditation heraus und kam zu dem Bauern und sagte, du, deine Katze miaut so, irgendwas braucht sie. Na klar, sie braucht Milch. Du brauchst eine Kuh, damit du die Katze unterhalten kannst, sodass die Mäuse versorgen kann, sodass du deine Leintücher hast. Ich wollte eigentlich meditieren. Gut, dann gib mir eine Kuh, aber dann soll Ruhe sein. So nach einiger Zeit, 10 Tage waren es, 10,5 Tage, kam ein Bauernverband bei dem meditierenden Mönch an. Du, deine Kuh rennt in unsere Gemüsegärten und frisst den Kohl. Du musst jetzt dich mal um den Zaun kümmern für deine Kuh. Sagte der Mönch, also ich muss was ganz anderes. Den Weg der Unsterblichkeit gehen muss ich. Nee, du brauchst jetzt einen Zaun. So, der Mönch war so verzweifelt, dass er die Kinder, die spielten, bat ihn, einen Zaun zu bauen. Aber der Bauernverband war nicht damit zufrieden. Er sagte, die Kinder brauchen wir für unsere Felder. Was du brauchst, ist eine Frau, damit du Kinder kriegen kannst, die dir die Zäune flicken können oder aufstellen können, sodass du eine Kuh halten kannst, sodass du Milch hast für deine Katze und die Leintücher und alles. Wir lassen den Mönch bei einem Augenblick alleine. Der spirituelle Meister fühlte, mein Schüler braucht meine Hilfe. Er ging in die Himalayas und sah dort einen Riesenpalast. Das war nach 20 Jahren. Er klopfte an der Palasttür an. Und er sah seinen Schüler mit Haaren wie ein Mensch von Welt, einer anständigen Weste. Der Schüler sah seinen spirituellen Meister, verneigte sich mit Tränen in den Augen und sein Guru fragte ihn, als er aufstand, was ist all das? Womit er auf den Palast deutete und die Kühe, die draußen und die vielen lärmenden Kinder da drinnen und so weiter. Was ist all das? Und der Mönch sagte, es ist für meine Leintücher und alles. Sehr leicht geht es einem so im Leben. Wenn man nicht aufpasst, wird man verstrickt. Und es wird, kommt eins dazu und das andere und das andere. Und wie der Mönch, der seinem Guru öffnete mit Sorgenfalten und Frustrationsfalten im Gesicht, alle seiner spirituellen Glückseligkeit beraubt wurde, können auch wir von unseren materiellen Wünschen, die sich erst einmal unerkannt einschleichen, all unserer spirituellen Freude beraubt werden. Das sind, wie man in Schweiz sagt, ich habe vor ein paar Tagen, vor einer Woche in der Schweiz ein großes Seminar gehalten, das Geheimnis des spirituellen Lebens, und da war in diesem großen Seminargebäude ein Schild, es stand drauf, Vorsicht, Einschleichdiebe, das Haus wird überwacht mit Videokameras. Einschleichdiebe, das sind unsere materiellen Wünsche. Einschleichdiebe, die sich so unerkannt einschleichen. Deswegen sagt Brahma hier, mein lieber Shri Krishna, wenn die Menschen nicht deine Geweihten werden, werden ihre materiellen Anhaftungen und Wünsche zu Plünderern. Ihr Zuhause wird wie ein Gefängnis. Und ihre zuneigungsvollen Gefühle für andere werden wie Eisenketten. Ich glaube, dass Nrisimha Priya sich Sorgen macht. Wo geht diese Vorlesung hin? wird heute zum glücksverheißenden Termin unserer Hauseinweihung über materielle Wünsche gesprochen. Und vielleicht diese ganze Hauseinweihung von einem fanatischen Prediger in Frage gestellt. Was ist das für eine unheimliche Atmosphäre hier? Wen habe ich mir da eingeladen? Und so weiter. Das ist nicht, was ich sage. Ich möchte jetzt zu dem Hauptpunkt meiner Vorlesung kommen. In allen Traditionen ist es so, dass Menschen, die ihren materiellen Wünschen entsagen, den Respekt und die Bewunderung und auch die Verehrung von den Menschen, die sie umgeben, haben. Man sagt ihnen in Brajvavas, Badai ho, congratulations, meine Glückwünsche. Mönche, die im Zölibat leben, werden geachtet. Badai ho, Glückwünsche, Glückwünsche. Menschen, die mit wenig auskommen und doch so reich im Herzen sind. Badai ho, Glückwunsch zu dir. Du hast den Einschleichdieben die Tür zugemacht. Aber noch höher als diese weltentsagenden Bettelmönche, die herumschweifen mit nur zwei Leintüchern, sind diejenigen in der spirituellen Kultur, die alles, was sie haben, in den Dienst Gottes stellen, die damit Krishna dienen und somit ihr Zuhause und die Dinge, die sie dort haben, nicht mehr als ihr Eigentum sehen, sondern als Eigentum Gottes, welches sie nur in seinem Dienste verwalten. Nicht einfach nur verwalten, dass sie es so mitbenutzen, sondern dass sie es in seinen Dienst stellen. Diese Menschen, die auf dieser Stufe sind, sind noch höher einzustufen in der vedischen Kultur als die weltumwandelnden Sannyasis, die Bettelmönche. Es heißt sogar, dass diese Weltentsager unglaublich vorsichtig sein müssen vor zwei Dingen, die wieder zu ihnen zurückkommen. Der Stolz. Ich bin so entsagt. Und vielleicht auch die Geltungssucht. Nicht? Diese Weltentsager, die, sagen wir, einfach nur der Welt entsagen und nicht die Liebe zu Gott auf den Thron ihres Herzens setzen, sind in Gefahr, stolz zu werden und eitel zu werden. Ich habe einmal von einem Swami gehört, der auf einem Spaziergang durch die Himalaya-Täler zu den Höhlen von zwei Weltentsagern kam, die da also splitterfaselnackt, so entsagt waren sie, in den Höhlen lebten und aufgesucht wurden von vielen spirituellen Ratsuchenden. Nur als dieser Swami dorthin kam, sah die beiden Alten, wie die vor den Höhlen waren, splitterfaselnackt und miteinander rangen und sich die Haare auszehrten in großem Kampf. Was war das Problem? Er ging dahin und trennte die beiden Alterchen. Nein, du bist der Schlimmste. Nein, du bist wie ein Affe und dein Lächeln ist noch schlimmer als das eines Affens. Und so. Was war das Problem? Sie hatten in der Frühlingssonne das Stroh ausgetan in die Sonne, was ihr letzter Besitz war. Das Stroh, auf dem ihr Bettlager war. Und der eine Mönch war bei dem Stroh ausbreiten von seinem Stroh mit dem linken Fuß, der rituell als schmutziger Fuß angesehen wird, aus Versehen auf das Stroh des anderen getappt. Und da ist plötzlich dieser Stolz und diese innere Einsamkeit und diese Verbittertheit an diesem Stroh entfacht. Das ist passiert sehr oft, wenn man den Weg der Entsagung geht und plötzlich merkt, wie sich das Herz verhärtet. Das passiert oft. Das ist eine Gefahr. Wenn sich von allen löst, als distanzierter Beobachter durch die Welt geht, verstehend, dass man ewig ist, kann doch dieser feine Stolz und diese Missgunst auf andere, wie ein Einschleichdieb, das finde ich so ein tolles Wort, das habe ich in der Schweiz eben mitgenommen, wieder zurückkommen. Deswegen sind noch höher einzustufen als diejenigen, die sich leer von allen machen. Diejenigen, also noch höher gelten, diejenigen, die in das Herz rein Liebe tun, Liebe zu Gott und ihm dienen, auch mit den Dingen dieser Welt. Ich möchte euch ein so schönes Lied jetzt nicht vorsingen, doch ein bisschen. Shoda bhakata charana renu bhajana nukula. Hier wird gesprochen von einem, hier singt Bhaktivinoda Thakur, wie er die Dinge dieser Welt in Krishnas Dienst stellt. Und ihr werdet sehen, wie diese Dinge plötzlich durch den Zauberstab der Hingabe in leuchtende, das heißt spirituelle Objekte verwandelt werden. Und wenn Hingabe da kommt, dass ich sage, dieses Harmonium ist nicht mein Harmonium, ich singe damit das Lob Gottes. Das ist eine ganz andere Energie. Ne? Hier. Mit großer Sorgfalt feiere ich die Feste, die an Krishnas Spiele erinnern, denn sie sind Mutter der Hingabe. Nicht? Feiert. Wir feiern für Gott. Das sind Mütter der Hingabe, die Hingabe gebären. Mit größter Achtung und Liebe habe ich die transzendentalen Orte, wo Krishna erschienen ist, zu meiner Wohnung gewählt. In der Gemeinschaft von ekstatischen Gottgeweihten werde ich alle heiligen Orte besuchen, an denen Krishna seine Spiele ausgeführt hat. Mein Herz sehnt sich nach einer Gelegenheit, den Rhythmus der Medanga-Trommel zu hören. Besonders wenn Medini spielt. Das ist ja auch nicht so. Da will man eine Trommel hören. Wenn ich den Kirtan höre, das Singen des Lobpreis hüpft mein Herz in Ekstase. Schön. Was noch? Wann immer ich die Form des göttlichen Paares sehe, Sri Radha Krishna oder Sri Lakshmi Nrisimha, fühle ich große Seligkeit in meinem Herzen. Indem ich das ihnen geopferte Essen esse, kann ich alle irdischen Illusionen überwinden. Hier kommt also selbst jemand, der Feinschmecker ist, sagt, ich esse das Prasad des Herrn, die geopferte Speise, die transformiert ist. Sobald ich Krishna oder auch Lord Nrisimhadev, wir wollen das auch auf Lord Nrisimhadev beziehen, der hier der Deity ist, sobald ich den Herrn daheim verehre, manifestiert sich die spirituelle Welt mit ihrer ganzen Pracht in meinem Haus. Steht, das ist nicht einfach mehr ein Gefängnis plötzlich, sondern das wird plötzlich zu einem spirituellen Wohnort. Wenn ich die Ganga sehe, jenen Nektarfluss, der von den Lotusfüßen des Herrn ausgeht, ist mein Glück grenzenlos. Heute habe ich dem sterbenden Ganges-Tropfen auf dem Kopf getan. Das war Wasser, dieses Gangeswasser, was mit Nrisimhadev das Verehrung war. Und der wurde plötzlich, man merkte, wie der von Kraft durchströmt wurde und ganz gerührt weinte. Der war nur halb bei Bewusstsein. Er konnte schon wahrnehmen, was man sagte. Und wir haben gesungen am Sterbelager. So sagt auch er, wenn ich den Ganges nur sehe, ist mein Glück grenzenlos. Der Anblick des heiligen Tulasi-Strauches labt meine Seele, denn ich weiß, dass ihre Blätter Krishna erfreuen. Und so redet er weiter und weiter und weiter, bis er schließlich zur zentralen Aussage dieses Liedes noch einmal zurückgeht. Was auch immer förderlich für den hingebungsvollen Dienst an Sri Krishna ist, nehme ich mit allergrößter Freude an. Ich habe gesehen, diese Wohnung, das ist eine Wohnung, wo von vornherein die Idee ist, Krishna zu verehren. Wir selber sind hier sehr liebevoll aufgenommen. Wir wohnen in diesem kleinen, ich wohne in diesem kleinen Zimmer, könnt ihr euch nachher anschauen, ist wirklich absolut alternativ, also zu großen Räumen. Gorahari wohnt da und Nishinga Priya, die Gastgeberin, die schläft in der Küche mit großer Freude. Weil sie weiß, diese Wohnung ist für den Dienst des Herrn und seiner Devotees bestimmt. Wir haben gesagt, willst du dich nicht irgendwo, können wir das nicht irgendwie an? Du bist unsere Gastgeberin, wir sind nicht exakt glücklich, wenn du da in der Küche bist. Nein, das ist der richtige, das ist, da bin ich in großer Freude am Schlafen. Also diese Idee möchte ich wirklich nochmal sagen. Materielle Wünsche können zu einem Gefängnis werden für die ewige Seele. Ihr kennt das bestimmt, wenn so ein starker materieller Wunsch da ist und man an gar nichts anderes mehr denken kann, das muss ich haben, das muss ich machen, dann ist das wirklich wie eine Fessel. Nicht? Wenn man ehrlich ist. Und man wird auch nicht glücklich dadurch, weil diese Erfüllung des materiellen Wunsches immer zwei neue Wünsche gebiert. Das wird also doppelt so stark, das Zerren im Herzen. Aber wenn man jetzt diese Dinge in Krishnas Dienst stellt und als eben nicht sein Eigentum betrachtet, sondern als etwas, was förderlich ist, um den Herrn zu dienen, dann ist es eine sehr hohe Stufe. Und das wird in diesem Text impliziert ausgedrückt. Gut, damit bin ich an ein Ende gekommen. Ich bin also sehr voller Freude, wie ihr seht, weil dies wirklich ein zentrales spirituelles Thema ist. Entsagung vom materiellen Wünschen, ich glaube, das bewegt euch auch zu gewissen Zeiten mal, dieses Thema, wie viel brauche ich, wann reißt es mich rein. Und dann eine ganz andere, sagen wir mal, spirituelle Herangehensweise an materielle Dinge. sie nicht als Eigentum zu sehen, sondern als Möglichkeiten, sie in den Dienst Krishnas zu stellen. Diese materiellen Dinge können auch als Mahaprasadam gesehen werden, als etwas, was von Gott angegeben wird, damit man mit ihm, ihm besser dienen kann und auch, sagen wir mal, reifen kann in diesem richtigen Gebrauch. Ja, damit bin ich an ein einstweiliges Ende gekommen. Ich habe es ja schon mal gesagt und bin nicht zum Ende gekommen, aber jetzt endgültig. Ich möchte jetzt sehr gerne, bevor wir gemeinsam in diesen heiligen Erlebnisraum einer spirituellen Zeremonie hineingehen, Amara bitten, uns eine kleine Übersicht zu geben, was wir im Einzelnen machen, sodass wir richtig dabei sein können bei diesem Yagya. Mhm. Ist sehr wichtig, es wird gesagt, auch die Heizung wird jetzt dabei sein und auch das Fenster wird dabei sein, wenn wir ein Yagya machen, und wahrscheinlich ist auch ein bisschen Nutzen für die da, ne? Für die Nachbarn, ja, für die Nachbarn. Aber es ist wesentlich besser, wenn man mit vollem Bewusstsein bei einer spirituellen Zeremonie da ist und die spirituellen Kräfte in sich erlaubt, einzuerheben. Mhm. Ja. Gut, Amara.
Ich werde einfach nur eine ganz kurze